Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Wir sind noch nicht über dem Berg. Am WEF in Davos warnt Angela Merkel vor zu großem Optimismus in der Eurokrise. Dann Frauen an die Front. In den USA sollen Soldatinnen künftig zuvorderst mitkämpfen dürfen. Per Gesetz gegen die Zersiedelung. Eine Reportage aus Herbertswil im solothurnischen Jura. Und schließlich ein Fürst für die Prager Burg.
Manu Carlo Schwarzenbergowitz.
Für die tschechische Jugend ist der 75-jährige Kandidat Schwarzenberg ein Hoffnungsträger. Echo der Zeit am Mikrofon Ursula Hürzeler. Die Eurokrise ist noch nicht ausgestanden, das weiß auch die Polit- und Wirtschaftsprominenz in Davos. Deshalb ist die Eurokrise eines der großen Themen am WEF. Heute, am zweiten Tag, hat die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel öffentlich die Stirn in Sorgenfalten gelegt und gleich einige Kuren vorgeschlagen, um den Patienten Europa wieder auf die Beine zu bringen. Aus Davos, Maren Peters.
Klar seien schon einige wichtige Reformen auf den Weg gebracht worden, sagt Angela Merkel. Aber die bräuchten erfahrungsgemäß 3 bis 4 Jahre, bis sie wirkten. Darum sei der Faktor Zeit extrem wichtig.
Jetzt gilt es sozusagen, diesen Faktor Zeit so zu nutzen, dass die politische Situation nicht so eskaliert, dass daraus wieder Instabilitäten entstehen.
Angesichts massiver Arbeitslosigkeit in Europa, gerade unter Jugendlichen, eine durchaus reale Gefahr. Die EU müsse Perspektiven aufzeigen für die Zeit, bis die Strukturreformen wirkten. Instabilität drohe aber auch von anderer Seite, sagte Merkel. Sie sehe
noch eine riesige Lücke, was die Regulierung der Finanzmärkte anbelangt.
Kurz nach der Finanzkrise 2009 seien sich alle einig gewesen, dass jeder Finanzplatz, jeder Finanzmarktakteur und jedes Finanzmarktprodukt besser reguliert werden müsse.
Wir sind heute weit davon entfernt.
So scharf hat Merkel das selten öffentlich kritisiert. Viele Bankenvertreter und Politiker in Davos dürften die Ohren gespitzt haben. Zumal Merkel von der Wirtschaft, die von der Regulierung nicht viel hält, mehr Unterstützung einforderte.
Noch so eine Blase, die wir erzeugen und damit die Welt wieder in eine tiefe Krise des Wirtschaftswachstums bringen, wird sehr schwer zu bewältigen sein.
Die Bürger könnten sonst den Glauben, dass die Wirtschaft für den Menschen da sei, schnell verlieren. Aber auch an die Adresse der Politiker und damit auch an sie selbst gab es eine deutliche Mahnung.
Auch die Notenbanken werden die strukturellen Probleme politischer Entscheidungen nicht lösen können.
Sie könnten aber zumindest Brücken bauen. Das habe die Europäische Zentralbank auch getan, mit der Ankündigung, notfalls unbegrenzt Staatsanleihen aufzukaufen. Aber das sei kein Ersatz für Strukturreformen. Die wesentliche Aufgabe der Politik sei, Rahmenbedingungen zu schaffen, die Investoren Lust machten, in Europa zu investieren. Merkel weiß, auch dabei spielt der Faktor Zeit eine entscheidende Rolle.
Maren Peters aus Davos. Wir kommen auf das Weltwirtschaftsforum gleich zurück mit dem Nahost-Experten Vali Nasr nach den Nachrichten des Tages mit Eva Gammeter.
In den USA dürfen Frauen in Zukunft auch bei Kampfeinsätzen des Militärs mitwirken. Das hat Verteidigungsminister Panetta nun offiziell mitgeteilt. Ziel sei es, dass die bestqualifizierten und fähigsten Leute für die USA kämpfen würden, unabhängig von ihrem Geschlecht. In verschiedenen Städten Jordaniens ist es zu Ausschreitungen gekommen, nachdem Ergebnisse der Parlamentswahl bekannt wurden. Laut Polizeiangaben wurden Schulen, Banken und Regierungsgebäude gestürmt und Straßen mit brennenden Autopneus blockiert. Laut den vorliegenden Wahlresultaten haben die Anhänger von König Abdullah im neuen Parlament die Mehrheit. Der Schweizer Schriftsteller Peter Stamm ist unter den Finalisten für den Man Booker International Prize. Es ist das erste Mal, dass ein Schweizer Autor in die engste Wahl für diesen Preis kommt. Der Man Booker International wird alle 2 Jahre vergeben und zeichnet Autoren für ihr Gesamtwerk aus. Er ist mit umgerechnet fast 90.000 Franken dotiert. Der Gewinner wird am 22. Mai bekannt gegeben. Der Vorstand der kantonalen Gesundheitsdirektorenkonferenz GDK kritisiert den Entscheid der Ständerätlichen Gesundheitskommission zum Ausgleich der in den Kantonen zu viel oder zu wenig bezahlten Krankenkassenprämien. Es sei unverständlich, dass die Kommission nicht auf eine Lösung eingetreten sei, die einen rückwirkenden Ausgleich ermöglicht hätte, so die GDK. Viel Geld für die Forschung. Ein Forschungsprojekt unter der Leitung der ETH Lausanne soll in den nächsten 10 Jahren 1 Milliarde Euro erhalten, das sogenannte Human Brain Project. Das berichten das Fachblatt Nature und weitere Quellen. Offiziell ist dies noch nicht. Erst nächste Woche werden die 2 Siegerprojekte eines EU-Wettbewerbs bekannt gegeben. Das Human Brain Project will das menschliche Gehirn im Supercomputer simulieren. Das ambitiöse Projekt ist unter Wissenschaftlern umstritten. Das Gehirn sei zu komplex für eine Computersimulation. Das Industrie- und Handelsunternehmen Flava in Flaville baut bis zu 100 Stellen ab. Wie das Unternehmen mitteilt, verlagert Flava die Produktion von Watteprodukten und Stilleinlagen nach Polen. Als Grund gibt Flava den globalen Wettbewerbs- und Preisdruck an. Weitere Flava-Produkte, zum Beispiel Verbandsmaterial, sollen weiterhin in Flaville produziert werden. Auch die US-amerikanische Chemiegruppe Huntsman plant in der Schweiz einen Stellenabbau. Laut der Gewerkschaft Unia sollen in Basel 100 und in Monte im Wallis 72 Stellen gestrichen werden. Huntsman hatte die Mitarbeiter heute Morgen über einen weltweiten Stellenabbau informiert, aber keine genauen Zahlen genannt. In Spanien ist die Arbeitslosenquote auch im letzten Quartal 2012 weiter gestiegen auf 26%. Das zeigen Zahlen des Statistikamts. Konkret heißt das, fast 6 Millionen Menschen in Spanien haben keine Stelle. Der Vogel des Jahres 2013 ist der Pirol. Der Pirol ist ein Zugvogel und lebt im Laubwald. Sehen kann man den goldgelben Vogel mit schwarzen Flügeln selten, hören hingegen schon. Sein Ruf ist speziell, ertönt wie eine Flöte. Und der Pirol ist ein großer Kirschenliebhaber. Sein Revier wählt er darum stets in der Nähe eines Kirschbaumes, wie der Schweizer Vogelschutz mitteilt. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.458 Punkten plus 0,9%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.863 Punkten plus 0,6%. Der Euro wird zu 1.24,32 gehandelt, der Dollar zu 92,96 Rappen. Das Wetter. Morgen im Norden weiterhin Hochnebel und örtlich etwas Schnee. Oberhalb von 1300 bis 1800 Metern sowie im Süden sonnig. Höchsttemperatur im Norden mit Wiese um minus 1 Grad, im Süden bei 8 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit diesen Themen. Die Mechanismen des Krieges. Auch in Mali sind die Guten manchmal die Bösen. Mehr konkrete Hilfe statt hohle Rhetorik.
North Africa is much more important than Greece. The Europeans are barking the wrong tree, if it's a matter of choice.
Mit seiner Nordafrika-Politik ist der Westen auf dem Holzweg, sagt der renommierte Experte Wali Naser. Diese Region sei viel wichtiger als Griechenland. Dann dem Bauwahn einen Riegel schieben. Wie das gehen könnte, zeigen wir am Beispiel einer kleinen Landgemeinde im Solothurnischen. Ein Elitespital erzürnt die St. Petersburger.
Кто стоит за этим? Кто за это отвечает? Конечно, главный хозяин, да?
Wer steckt dahinter? Natürlich der Hausherr in Moskau, Putin, schimpft ein Demonstrant. Und schließlich mit Samthandschuhen gegen den Diktator. Wieso Aserbaidschan im Europarat so gute Karten hat. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt unter srf.ch. Zuerst aber in die USA. Dort sollen künftig also auch Frauen in der Armee an vorderster Front kämpfen können. Bisher waren sie in Afghanistan und im Irak in den hinteren Reihen stationiert und durften nicht in Infanterie- und Panzertruppen dienen. Ich bin nun verbunden mit Beat Soltermann in Washington. Beat Soltermann, warum kommt die völlige Gleichberechtigung der amerikanischen Soldatinnen gerade jetzt?
Die Pläne waren offenbar schon lange in der Pipeline, aber der abtretende Verteidigungsminister Leon Panetta wollte hier noch ein Zeichen setzen. Und beschleunigt haben die Entwicklungen sicher auch diverse Klagen, die im Namen von Soldatinnen eingereicht worden sind. Sie würden diskriminiert, haben sie gesagt. Und in der Tat macht man im US-Militär nicht wirklich Karriere, wenn man nicht an der Front kämpft, respektive kämpfen darf.
Und der Entscheid, der liegt ja auch ganz auf der progressiven Agenda von Präsident Obama. Er hat ja künftig gesagt, dass er vorwärts machen möchte mit der Gleichstellung.
Ja, absolut. Am Montag bei seiner Antrittsrede hat er das ja sehr deutlich angesprochen. Und wenn man schaut, er hat ja auch eingeführt, dass homosexuelle Soldaten offen zu ihrer sexuellen Orientierung stehen dürfen. Nun also auch mehr Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern im Militär. Obama sei über den Entscheid Panetta sehr erfreut, sagte sein Sprecher heute, und er werde ihn auch voll und ganz unterstützen.
In Israel oder sogar in der Schweiz sind die Frauen in der Armee längst gleichberechtigt. Die USA kommen da relativ spät. Warum das?
Tradition, Sexismus, Trägheit, administrative Überlegungen. Es gibt diverse Gründe, warum das so lange gedauert hat. Vor allem musste man aber erkennen, dass heutige Kriege eben nicht mehr so ablaufen wie zu Napoleons Zeiten, als sich zwei Heere gegenüberstanden und aufeinander losgingen. Heute, zum Beispiel in Afghanistan, kann aus einem harmlosen Wachtgang eine Kampfhandlung werden. Und da wird es in der Praxis immer schwieriger zu sagen, da dürfen Frauen mit, weil harmlos, da dürfen sie nicht, weil da geschossen und gekämpft wird. Die Diskriminierung ließ sich im Alltag also auch nicht mehr richtig aufrechterhalten.
Also die Amerikaner haben ihre Meinung geändert und all diese Vorurteile von früher, die gelten nicht mehr, sind einfach weg?
Die sind bei einem Großteil der Amerikanerinnen und Amerikaner zumindest weg. Das zeigen Umfragen. Schon vor rund einem Jahr haben etwa 3/4 der Befragten gesagt, sie seien für eine Aufhebung dieser Geschlechterdiskriminierung. Man muss dann allerdings schauen, wenn man die Soldaten hört, die im Militär sind, dort hört man kritischere Stimmen. Zum Beispiel, sind die Frauen physisch stark genug? Ist dann zum Beispiel einer der Einwände, den man heute eben seit Bekanntgabe dieser Neuerung, den man hört. Und auch, das ist vielleicht typisch amerikanisch, kann man als Mann mit Frauen kämpfen, zum Teil ungeduscht oder was, wenn man nackt ist? Ist klar, beide Argumente, die vorgebracht werden, sind natürlich nicht stichhaltig, aber sie zeigen, bei einigen Soldaten braucht es noch etwas Überzeugungsarbeit.
Also die männlichen Soldaten, die haben da noch gewisse Vorbehalte. Sie haben ja jetzt Beispiele aufgezeigt. 14% der US-Truppen sind heute bereits weiblich. Ihre Integration in der Armee ist aber nicht nur einfach. Da gibt's weit mehr als nur sexistische Sprüche. Studien sprechen von Übergriffen und Vergewaltigungen. Wie will man das eigentlich bekämpfen? Wie ernst nimmt man im Pentagon das Problem?
Das Problem nimmt man sehr ernst, es ist erkannt, aber es ist leider, muss man sagen, noch nicht gelöst. Allein 2011 wurden rund 3000 Fälle von sexuellen Übergriffen im Militär gemeldet. Die Zahl sei aber in der Realität noch viel, viel höher, und das sagt niemand Geringeres als Verteidigungsminister Panetta selber. Der Grund, viele Zwischenfälle werden nicht gemeldet oder man geht Beschwerden nicht richtig nach. Und das hat aber direkt eben mit dieser neuen Regelung nichts zu tun. Das ist ein anderes Problem. Und man könnte es zum Beispiel lösen, wenn unabhängige Meldestellen eingerichtet würden. Heute muss man solche Fälle auf dem Dienstweg melden. Oder wenn die Chefs zum Beispiel eine Nulltoleranz durchsetzen. Auch das ist heute nicht der Fall. Also auch in diesem Bereich gibt es noch sehr viel zu tun. Da finden im Moment auch Hearings statt in Washington, aber das Problem ist sicher noch nicht gelöst und es muss gelöst werden.
Also es dauert noch ein bisschen bis zur absoluten Augenhöhe. Vielen Dank für diese Auskünfte, Beat Soltermann in Washington. In Mali hat sich das Blatt gewendet. Seit französische Soldaten den Regierungstruppen zu Hilfe gekommen sind, verlieren die Islamisten an Terrain. Allerdings sind sie noch nicht besiegt, und im Kampf gegen die radikalen Gotteskrieger und deren Verbündete sind die malischen Soldaten offenbar nicht zimperlich. Menschenrechtsorganisationen berichten von willkürlichen Hinrichtungen und sexuellen Übergriffen. Unser Afrika-Korrespondent Patrick Wülser ist momentan in Bamako. Ich habe ihn gefragt, können Sie diese Meldungen bestätigen?
Die Vorwürfe erscheinen dokumentiert und mit Fakten und Zeugenaussagen belegt. Sie kommen von der Internationalen Vereinigung für Menschenrechte und der arabischen Gemeinde in Mali, hier in Bamako. Aber sie wurden bisher weder von der Regierung hier in Mali, der Armee, aber auch nicht von der UNO bestätigt. Ein unabhängiger Augenschein bzw. eine Untersuchung, wie sie eben gefordert wird von diesen Organisationen vor Ort, wird aber noch eine Weile dauern. Die UNO geht immer noch nicht in den Norden und die Reiserestriktionen in den Norden wurden zum Beispiel auch für Journalisten wieder verschärft. Aber Menschenrechtsbeobachter sind nicht ganz überrascht über diese Meldungen. Es wären nicht die einzigen Gräueltaten im Norden. Seit Tagen berichten Flüchtlinge auch von Gräueltaten von Islamisten gegen sie, von Schlägen und Vergewaltigungen.
Opfer der malischen Armee waren dem Vernehmen nach hauptsächlich Araber und Tuareg. Haben Sie dafür eine Erklärung?
Mali ist eine hochkomplizierte Gesellschaft, vor allem im Norden, und es gibt höchstens Versuche von Erklärungen. Also der Norden ist keine homogene Gesellschaft, sondern ein verwobener Teppich von verschiedenen Gemeinschaften. Die Islamisten sind dort eine klare Minderheit, welche den Rest der Bevölkerung mit Gewalt unterdrückt und sie wollen ihren Gottesstaat errichten. Aber die eigentlichen Ureinwohner, wenn man das so sagen darf, des Nordens sind die Tuareg, die Herren der Wüsten. Einzelne kämpfen seit Jahrzehnten für die Unabhängigkeit, für einen autonomen Staat. Und während diesem Kampf haben sie sich eben zum Teil zu unheiligen Allianzen verleiten lassen mit den Islamisten. Einzelne Tuareg-Stämme haben mit den Islamisten gekämpft und offenbar soll es nun zu Racheakten der lokalen Bevölkerung kommen. Und diese Woche haben übrigens die Gemeindevorsteher im Norden, die Gewählten, die Weisen eindringlich zu Frieden und Versöhnung aufgerufen.
Die Regierung in Paris hat jetzt höchst alarmiert reagiert. Die malische Armee selbst weist die Vorwürfe empört zurück. Aber ist es nicht ein Stück weit eben die grausame Logik des Krieges, dass derartige Übergriffe vorkommen und das eben meistens auf beiden Seiten?
Wahrscheinlich schon. Eine Beauftragte für Menschenrechtsfragen bei der UNO hier in Bamako hat mich heute vor schnellen Schlüssen bei solchen Meldungen gewarnt. Es kommt hier wahrscheinlich auf allen Seiten, also bei den Islamisten, den Tuaregs und eben vielleicht auch bei der malischen Armee zu Gräueltaten. Sie gehören wahrscheinlich zu solchen Konflikten, besonders grausam hier in Afrika. Ich erinnere an Ostkongo oder Ruanda. Es gehört aber auch zum Krieg, solche propagandistisch auszunutzen, also einander zu überhäufen mit Vorwürfen. Und die Rekonstruktion dieser Verbrechen wird wahrscheinlich sehr anspruchsvoll. Also die gleiche UNO-Quelle hat mir gesagt, das heisse dann, das Verbrechen sei von Männern in Uniformen verübt worden. Zu welcher Armee, Miliz oder Rebellengruppe diese Uniform dann gehört, ist oft schwierig zu beweisen. Also ich denke, die Aufklärung der heutigen Vorwürfe wird sehr lange dauern.
Das war Patrick Wülser aus Bamako. Der Konflikt in Mali ist eine direkte Folge des Bürgerkriegs in Libyen, da sind sich die Experten einig. Der Westen trage dafür eine große Verantwortung, sagt US-Nahost-Experte Wali Nasr. Und er warnt vor schwerwiegenden Folgen einer Pflästerli-Politik in Mali, Ägypten und im Nahen Osten. Der gebürtige Iraner leitet die Johns Hopkins School of Advanced International Studies in Washington D.C. und er war außenpolitischer Berater der US-Regierung. Peter Vögeli hat Wali Nasr am WEF in Davos getroffen.
Wali Nasr formuliert seine Analyse so, dass sie jeder Europäer verstehen muss. Die Lage in Nordafrika und im Nahen Osten sei so instabil wie seinerzeit in der Weimarer Republik, also so wie in Deutschland im freien Fall vor der Machtergreifung der Nazis, damals fast auf den Tag genau vor 80 Jahren. Und der Europäer fragt nach,
you mentioned Weimar. That means
Sie erwähnen Weimar, das heißt, es könnte eine islamistische Diktatur in Ägypten geben.
Yes, that's right. That's right.
Und unzählige sunnitische Al-Qaida-Stützpunkte in Nordafrika.
Yes, that's why Europe and America cannot afford not to engage.
Mali, Libyen, Algerien, Ägypten, Syrien, der gesamte Bogen von Nordafrika zum Nahen Osten sei politisch wackelig und der Aufstieg von Al-Qaida in dieser Region noch vor einem Jahr nicht vorhersehbar gewesen. Doch was tun die USA in dieser kritischen Situation, fragt Nasser.
Instead, what we have heard is that the United States wants to pack up from the Middle East and go to Asia.
Gefragt wäre amerikanische Führung, doch die USA packten nach dem arabischen Frühling zusammen und richteten ihr Augenmerk auf Asien. Die Hilfe Europas, zum Beispiel zur Bekämpfung der immensen Jugendarbeitslosigkeit vor Ort, um Flüchtlingsströme übers Mittelmeer zu verhindern, auch die Schweiz verfolgt ein Projekt in Tunesien, addiere sich zu einer einzigen großen Null auf. Zu nichts als hohler Rhetorik, lautet Nasers vernichtende Kritik.
I think the sum total of European effort in the Middle East since January 2011 can be added up to one big zero. This is just self-serving rhetoric in Europe.
Der militärische Einsatz in Mali sei richtig, aber nur das militärische Minimum tun wie in Libyen und Mali reiche nie und nimmer aus. Und wenn Europa jammere, zu wenig Geld für sogenannte Nation Building im Portemonnaie zu haben, dann müsse Europa Terrorismus eben akzeptieren. Die Wirtschaft sei der alles entscheidende Faktor für die Region. Die junge, säkulare Elite in Ägypten, der aufstrebende Mittelstand, die Protagonisten des arabischen Frühlings am Nil, könnten nur in einer wachsenden Wirtschaft politisch gedeihen.
The young secular liberals don't win unless there is a vibrant economy.
Nordafrika sei sogar für Europa wichtiger als Griechenland. The Europeans are barking up the wrong tree, kritisiert Nasser blumig. Die Europäer seien auf dem Holzweg.
You ask me, North Africa is much more important than Greece. The Europeans are barking the wrong tree, if it's a matter of choice.
Nur schon ein Zehntel der Unterstützung für Afghanistan in einem Jahr würde Ägyptens Wirtschaft wiederbeleben. Man muss Ägypten nicht militärisch angreifen wie Irak oder das Land am Hindukusch.
They don't need to invade Egypt. They need to give Egypt 1/10 of the money we're giving to Afghanistan this year. It will be transformative to Egypt. It will change its economy.
Die Milliardenhilfe Katars für seine sunnitischen Moslembrüder in Ägypten reiche nie aus. Allein der IWF könne Ägyptens Wirtschaft auf die Beine helfen und Einfluss nehmen, wenn er nur ernsthaft wolle. Und last but not least kritisiert der gebürtige Iraner die Iran-Politik seiner Heimat USA. Die Sanktionen destabilisierten Iran gefährlich. Inzwischen gibt es schon einen Einfuhrstopp für Toilettenpapier. Und diese Sanktionen könnten das iranische Regime in die Knie und damit zum Krieg zwingen. Obama habe in seiner ersten Amtszeit nie ernsthaft mit Teheran verhandelt.
I don't think saying that you're willing to talk to Iran is diplomacy in itself.
Nur zu erklären, man sei zu Gesprächen bereit, sei noch keine Diplomatie. Es gebe nur drei Varianten: Krieg, Iran die Bombe zu überlassen oder zu verhandeln.
You're not negotiating with friends. You're negotiating with enemies.
Und Verhandlungen seien ja genau dafür da. Man verhandelt nicht mit Freunden, sondern mit Feinden.
Die Schweiz baut und baut. Jedes Jahr verschwinden 27 Quadratkilometer Ackerland. Das entspricht ungefähr der Fläche des Brienzersees. Mit der Revision des Raumplanungsgesetzes soll sich das jetzt ändern. Aber wie viel taugt das revidierte Gesetz? Und was ändert sich konkret für Schweizer Gemeinden, falls die Stimmbevölkerung am 3. März Ja dazu sagt? Christian von Burg war zu Besuch in einer kleinen Gemeinde im Solothurner Jura in Herbetswil. Auch dort, in der vermeintlichen Idylle, zeigen sich die Tücken der Raumplanung.
Die Kirche, ein alter Dorfkern und darum herum ein paar Einfamilienhäuser. Das ist Herbetswil. Der Gemeindepräsident heißt Stefan Müller. Er steht auf der anderen Talseite, am Bach bei der Kantonsstraße und schaut mit wachem Blick auf sein Dorf. Auch hier sei, wie heute noch im Wallis, viel zu viel Bauland eingezont gewesen.
Wir hatten natürlich im Kanton Solothurn enorm grosse Bauzonen gehabt, bis in die 70er Jahre. Es ist dann auch vom Bundesgericht zurückgepfiffen worden. Man hat dann Reservezonen ausgeschieden. Und jetzt ist ein Teil von dem, der jetzt als lockere Bebauung aussieht, da ist ein Teil dieser Reservezone.
Reservezone, also potenzielles Bauland. Das könnte auch eine Lösung für das Wallis sein, sagt Müller. Er kämpft für das neue Raumplanungsgesetz. Müller ist gelernter Biologe und seit gut einem Jahr ist er Nationalrat der CVP. Ihm gegenüber steht Andreas Gage von der FDP. Schwarze Winterjacke, Autoschlüssel in der Hand. Gage wohnt in Ökingen, Er ist Geschäftsführer des Solothurnischen Gewerbeverbandes und kämpft gegen das neue Gesetz. Denn für die Landbesitzer geht es um viel Geld, sagt er.
Darum denke ich, es ist nicht einfach so, dass man etwas geben kann und etwas wieder wegnehmen. Es ist zum Teil historisch gewachsen, dass die Leute zu ihren Bauzonen gekommen sind. Und wenn wir jetzt einfach sagen, ja, wir nehmen es wieder weg, wir haben zu viel, denke ich, das ist ein bisschen schwaches Argument.
Im Kanton Solothurn gab es damals in den 70er Jahren keine finanzielle Entschädigung für die Auszonungen. Heute wäre das anders. Dafür müssten die Landbesitzer umgekehrt bei Einzonungen neu einen Teil ihres Gewinnes an den Staat abgeben. So will es das revidierte Gesetz. Der Streit in den Dörfern sei damit absehbar, sagt Gage. Das sei doch schon heute so, entgegnet Müller.
Wenn man Gemeindepräsident ist, ist man sich das gewöhnt. Es gibt immer Kritz. Es gibt nichts Diskutables als Bauzone.
Dann steigen Müller und Gage ins Auto. Links die Uhrenfabrik, rechts zeigt Müller auf ein leeres Feld.
Hier haben wir jetzt Industriezonen, oder? Hier hat eigentlich eine Bauverpflichtung drauf gehört. Da hat die Gemeinde verkauft, in einem Privaten, die Parzellen hier. Und der hat hier schlicht und einfach nichts gemacht, oder?
Das neue Gesetz sieht vor, dass eingezontes zentrales Bauland innerhalb 15 Jahren überbaut werden soll. Es geht weiter, vorbei am Restaurant Reh und dann am Hang unter den Einfamilienhäusern, immer noch mitten im Dorf, eine kleine Wiese.
Da, das sind noch interessante Parzellen, oder? Gehören auch Erbengemeinschaften, respektive private Firmen, reine Spekulationsobjekte, oder? Und die gehören einfach überbaut. Bevor als man irgendwo durch die Zonen am Ortsrand gehört, für mich das überbaut.
Kasche schaut sich um. Ja, er sei auch einverstanden, dass erst hier im Ortskern gebaut werden müsse. Aber man könne die Bodenbesitzer doch nicht dazu verpflichten. Gerade Gewerbetreibende bräuchten langfristige Baulandreserven rund um ihre Betriebe.
Mit dieser Bauverpflichtung kann es sein, dass es nachher heisst, du musst in den nächsten 15 Jahren expandieren.
Halt, sagt Müller. Im Fall eines bereits ansässigen Unternehmens handle die Behörde natürlich anders.
Der Bude wird mir nicht etwas vorschreiben. Würde ich jetzt sagen, als Gemeindepräsident.
Du kommst aber als Gemeinde natürlich in eine Ungleichbehandlung oder, von gewissen Parzellen. Das heißt, dann da musst du sagen, du sollst bauen, und im Gewerbe sagst, du sollst nicht bauen. Das wird auf Gerichtsebene ein riesen Wirrwarr geben. Raumplanung ist heute schon etwas, was sehr oft vor dem Gericht endet.
Ankunft bei der letzten Station in Herbertswil. Wir stehen vor zwei alten Bauernhäusern, die lange leer gestanden sind. Jetzt werden sie renoviert, und zwar von den Eigentümern selber. Der eine ist eben zugezogen aus dem Kanton Zug, wo es ihm zu teuer geworden ist.
Das ist eigentlich die Entwicklung, die ich mir wünsche, oder? Dass die bestehenden Gebäude ausgebaut werden. Jetzt gerade zwei hier vorne. Das ist besser für die Gemeinde, die keine neuen Erschliessungen machen muss. Das ist besser fürs Leben im Dorf, weil die Leute hier innen sind.
Vorbildlich findet auch Gage, aber
ich glaube nicht, dass wir mit dem Raumplanungsgesetz Ortskerne per Gesetzesdruck wieder revitalisieren können.
Wie stark das neue Raumplanungsgesetz die innere Verdichtung befördert, das bleibt umstritten. Den neuen Hausbesitzer im Backort kümmert das nicht. Er arbeitet weiter an der Kanalisation.
Die Zersiedelung macht also selbst vor kleinen Gemeinden nicht Halt. Das hat die Reportage aus dem solothurnischen Herbertswil gezeigt. Und ein Grund dafür sind vielerorts die zu großzügigen Bauzonen. Christian von Burg, wer entscheidet denn nach dem geplanten neuen Raumplanungsgesetz, wie viel Bauland zurückgezont werden muss?
Ja, dieser Entscheid bleibt bei den Kantonen. Konkret besprochen und umgesetzt wird er dann von den Gemeinden, aber natürlich in Rücksprache mit den Bodenbesitzern.
Aber wo und wie stark würden die Bauzonen denn verkleinert?
Genau lässt sich das eben nicht beziffern. Von der Größenordnung her etwa ein Drittel, wenn man die gesamtschweizerischen Bauzonen ansieht. Zu groß sind die Bauzonen sicher im Wallis, in der Westschweiz und tendenziell kann man sagen in den ländlichen Regionen. Das Gesetz schreibt ja heute schon vor, dass man Baulandreserven für maximal 15 Jahre haben kann. Aber wie stark die Bevölkerung in den nächsten 15 Jahren wächst, also das heißt, wie groß der Bedarf sein wird, darüber lässt sich natürlich trefflich streiten.
In Zukunft, wir haben es gehört im Beitrag, gibt es eine Abgabe auf eingezontes Bauland. Gibt es daraus dann wirklich genügend Geld, um die betroffenen Landbesitzer, die wieder zurückzonen müssen, zu entschädigen?
In den meisten Kantonen schon. Neu eingezont wird ja meist zentrales Land, das heißt, es ist teures Bauland. Und durch die Einzonung steigt dieser Wert des Landes eben schlagartig. Mindestens ein Fünftel dieses Mehrwertes geht neu an den Staat. Und mit diesem Geld werden andere Landbesitzer für die Auszonungen entschädigt. Und ausgezont wird ja eher entlegenes, also billiges Bauland. Und deshalb sollte das unter dem Strich funktionieren. Eine Sonderlösung braucht es einfach für das Wallis, weil dort wird es ja fast nur Auszonungen geben.
Eben im Wallis, dort ist die Opposition gegen das revisierte Gesetz am größten. Die Mehrzahl der Kantonsregierungen und der Parteien, die kämpft aber für das neue Gesetz. Weshalb denn das?
Nun, ich denke, Ihnen sitzt die Angst vor der Landschaftsschutzinitiative im Nacken. Diese Initiative der Umweltverbände ist ja nur bedingt zurückgezogen und die wird wieder aktiviert, falls die Raumplanungsrevision nicht durchkommt. Diese Initiative verlangt ein 20-jähriges Moratorium für Einzonungen und das würde Städte und Agglomerationen sehr hart treffen, also die Regionen, in denen das Bauland schon heute knapp wird.
Also ist diese Angst berechtigt?
Ich denke schon, denn die Stimmbevölkerung hat ja schon Ja gesagt zur Zweitwohnungsinitiative, im Kanton Zürich auch zur Kulturlandinitiative und ich denke, das zeigt, härtere Massnahmen sind unterdessen durchaus mehrheitsfähig, wenn es um die Bekämpfung der Zersiedelung geht.
Das überarbeitete Raumplanungsgesetz ist also quasi der Gegenvorschlag zur Landschaftsschutzinitiative. Aber bekäme man mit diesem Instrument wirklich die Zersiedelung in Griff?
Ja, ich denke, das kommt darauf an, wie konsequent dieser Gesetzesartikel in der Praxis dann auch angewendet wird. Wenn man ehrlich ist, muss man sagen, das heutige Gesetz bietet auch schon alle nötigen Mittel, um die Zersiedelung besser in den Griff zu bekommen. Aber die meisten Kantone haben die Zügel bisher einfach ziemlich locker gehalten. Und auf Gemeindeebene wird das bisherige Gesetz oft durchlöchert. Ich denke, mit dem revidierten Gesetz wächst der Druck, etwas gegen die Zersiedelung zu tun. Aber ob es dann auch klappt, das bleibt offen.
Auskünfte waren das von Inlandredaktor Christian von Burg und wir stimmen ab über die Vorlage am 3. März. Inzwischen ist es 18.32 Uhr, Sie hören Echo der Zeit und hier geht es weiter mit Bürgerprotesten in St. Petersburg, jugendliche Begeisterung für einen greisen Kandidaten und einem Paradebeispiel gelungener Lobbyarbeit. Die Klinik trägt die Nummer 31. Sie steht in St. Petersburg und sie sorgt derzeit in Russland für erbitterte Diskussionen. Denn die renommierte Krebsklinik für Kinder soll umgewandelt werden, und zwar in ein Elitespital für das Personal des obersten russischen Gerichtshofes. Seit Tagen demonstrierten aufgebrachte Bürgerinnen und Bürger in St. Petersburg gegen die Schließung. Und vielleicht haben sie damit sogar Erfolg. Aus St. Petersburg, Peter Giesling.
Wir dürfen den Aussagen unserer Beamten nicht trauen. Die kommen in jede Region, beschlagnahmen ganze Terrains, um kommerzielle Vorteile zu erzielen. Und wer steht dahinter? Wladimir Putin, der Hausherr in Moskau. Gestern Abend auf dem St. Petersburger Marsfeld. Etwa 3000 Menschen hatten sich bei eisigem Wind versammelt. Sie trauen den jüngsten Beteuerungen aus Moskau nicht, jedenfalls noch nicht, dass das Weiterbestehen der renommierten Krebskrankenklinik Nummer 31 wirklich gesichert ist. Obwohl in Moskau zumindest mündlich angedeutet wurde, dass die Klinik von einer Umnutzung nun doch verschont bleibe. Auch das Spitalpersonal selbst ist nach wie vor verunsichert. Bei einem Besuch im Krankenhaus meinte Margarita Bielogurova, die Chefärztin der Kinderabteilung, es liege doch auf der Hand, weshalb Moskau die Klinik am liebsten enteignen möchte. Es geht doch allein um die Christowski-Insel, um unsere einzigartige geografische Lage. Für sie als Ärztin sei auch völlig unverständlich, weshalb dem Personal des Gerichts eine spezielle Klinik zur Verfügung stehen müsse. Das sind doch ganz normale Menschen und wenn die krank sind, können die doch in einem normalen Spital behandelt werden. In Putins Russland aber sind hohe Beamte eine Klasse für sich. Völlig perplex sind angesichts der diskutierten Umnutzung oder Enteignung der Klinik die Angehörigen der Krebspatienten. Etwa sie, die Mutter des 17-jährigen Kostja, die ihren kahlköpfigen Sohn im Flur des Spitals besucht. Die Klinik 31 habe ihrem schwerkranken Kostja wirkungsvoll geholfen. Vor einer Woche sei er aus dem Koma erwacht. Jetzt stehe ihr 17-jähriger Jüngling, wenn auch noch unsicher, wieder auf seinen eigenen Beinen. Und er selbst meint, dass er für die Pflege in diesem Krankenhaus äußerst dankbar sei. Die bewegenden Bilder der krebskranken Kinder, die in diesen Tagen, wenn über die Auseinandersetzung um die Klinik berichtet wurde, auch immer wieder in den russischen Medien zu sehen waren, haben wohl ihre Wirkung erzielt. Trotzdem, den staatlichen Institutionen ist es offensichtlich ein Graus festzustellen, dass Bürgerproteste behördliche Vorentscheide gefährden können. Demonstrationen in St. Petersburg sollen demnächst nur noch weit ab des Stadtzentrums durchgeführt werden. Im Fall der Klinik 31 aber, dies werde immer deutlicher, müsse die Staatsmacht klein beigeben, meinte dann am Abend an der Kundgebung in Petersburg unter dem nächtlichen Sternenhimmel diese beiden älteren Petersburgerinnen. Das ganze Land regt sich auf und hat so Druck auf die Regierung erzeugt. Die Bürger werden sich immer mehr zur Wehr setzen.
Das war ein Beitrag von Peter Kiesling. Tschechien wählt morgen und übermorgen einen neuen Präsidenten. Der linke ehemalige Regierungschef Miloš Zeman, ein grobschlächtiger Polterer, tritt an gegen den bürgerlichen Außenminister Karel Schwarzenberg, den weltgewandten Fürsten mit Schweizer Pass. Dass Schwarzenberg, der 75-Jährige, es in die Stichwahl schaffen würde, damit hatte kaum jemand gerechnet. Der alte Mann kommt besonders bei der Jugend gut an. Warum eigentlich? Unser Prager Korrespondent Mark Lehmann ist der Frage nachgegangen.
Eine Wahlparty für Karel Schwarzenberg in Prag. Junge Frauen und Männer tanzen zur Musik einheimischer Rockgruppen, die extra für die Wahlkampagne Schwarzenberg-Songs geschrieben haben. Tausende im Alter zwischen 18 und 35 haben sich angefunden, um einem 75-Jährigen ihre Unterstützung zu bekunden. Sie wollen den Fürsten auf der Prager Burg sehen, im Amt des Präsidenten.
Von Karel Schwarzenberg.
Warum kommt der pfeifenrauchende, schrullige Alte so gut an bei der tschechischen Jugend?
Mladí lidé nejsou hloupí a že jim dochází, že Karel Schwarzenberg si na nic nehraje. Je opravdu slušný a čestný člověk.
Die Jungen merkten rasch, ob jemand nur etwas vorspiele oder aufrichtig und ehrlich sei, sagt die 26-jährige Veronika. Schwarzenberg spiele nichts vor. Gewiss, er möge ein alter Mann sein, aber im Geist jung geblieben. Schwarzenberg nuschelt beim Sprechen, hinkt beim Gehen und schläft in langen Debatten manchmal ein. Doch genau diese oft unbeholfene, aber stets humorvolle Art elektrisiert die Jungen. Ihnen geht es vor allem um die menschlichen Qualitäten ihres Favoriten.
Das Argument ist, dass Karel Schwarzenberg ein Mensch ist, der Moral sehr hoch hat.
Die Wahl entscheide über die künftige politische Kultur im Land, sagt Veronika. Entweder mehr Ehrlichkeit und Moral mit Schwarzenberg oder ein weiter Wursteln in den alten korrupten Strukturen mit Gegenkandidat Zeman. Veronika Brastilova engagiert sich als Freiwillige in Schwarzenbergs Wahlkampfteam. Die junge Politologin reist quer durchs Land, um die Menschen auf Dorfplätzen und vor Einkaufszentren von den Qualitäten ihres Kandidaten zu überzeugen. Der Präsident wird erstmals vom Volk gewählt. Das habe zu einer Aufbruchsstimmung geführt bei den sonst so politikverdrossenen Tschechen.
Myslím si, že přímá volba prezidenta opravdu byla výborná věc tady v České republice, protože to rozvířilo ty vody.
Dass es Schwarzenberg entgegen aller Umfragen in die Stichwahl geschafft hat, ist zu einem guten Teil der aktiven und sympathischen Wahlkampagne seines jungen Teams zu verdanken. Nun aber werden die Töne schärfer. Der Endspurt um die Prager Burg wird mit harten Bandagen geführt. Die Tschechen hätten die Wahl zwischen zwei grundverschiedenen politischen Konzepten, sagt der liberale Schwarzenberg. Er stehe für den europäischen Weg, eine Politik der Offenheit. Miloš Zeman für die undurchsichtige Politik der Vergangenheit. Er sei ein Mann von gestern. In der Tat haftet Zeman dem linken Widersacher das Image des korrupten Machtpolitikers an. Als Regierungschef in den späten 90er Jahren verteilte er Macht und Pfründen nach Parteizugehörigkeit, schaltete die parlamentarische Kontrolle aus und öffnete der Korruption Tür und Tor. Seine Anhänger scheint das nicht groß zu stören. Sie mögen Zeman, weil er selbstbewusst auftritt, immer einen Spruch parat hat und das Ohr am Puls der kleinen Leute. Im Wahlkampf-Endspurt wirft der Schwarzenberg vor, die Beneš-Dekrete und damit die Nachkriegsordnung in Frage zu stellen. Ein heikles Thema in Tschechien. Auf der Grundlage der Beneš-Dekrete wurden nach dem Zweiten Weltkrieg 3 Millionen Deutsche vertrieben. Nun befürchtet man noch immer Rückgabeforderungen. Und schließlich bezeichnet Zeman Schwarzenberg als vaterlandslosen Gesellen, weil dieser die meiste Zeit seines Lebens in Österreich verbracht und nebst dem Tschechischen auch das Schweizer Bürgerrecht hat. Wahlkampfhelferin Veronika Brastilova bekommt in Gesprächen oft zu hören, Schwarzenberg sei doch in Wahrheit ein Österreicher.
Die Leute myslí, že je Rakušan. Všichni říkají, že to je ten Rakušan.
Einen halben Österreicher zum Präsidenten zu haben und dazu eine österreichische First Lady, die kein Wort Tschechisch spricht, das wäre für viele Tschechen 95 Jahre nach dem Ende der Habsburger Monarchie völlig inakzeptabel. Um genau solche Argumente zu entkräften, ist Veronika bis zur letzten Minute für ihren Kandidaten unterwegs und preist ihn Land auf, Land ab als den richtigen Mann für das Präsidentenamt an. Es gilt noch viele Unentschiedene zu überzeugen, damit die 26-Jährige am Samstagabend mit ihren Freundinnen und Freunden die Wahl des 75-Jährigen feiern kann.
Der Bericht von Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann. Das kleine Aserbaidschan am Kaspischen Meer bescherte dem Europarat gestern eine Monsterdebatte. Es ging um politische Gefangene. Also um ein zentrales Thema für den Rat, der sich als Europas Hüter der Menschenrechte versteht. Doch der Rat sprach mit gespaltener Zunge. Er hieß zwar eine Resolution gut, die das Ölland kritisiert und weiter unter Beobachtung stellt, aber eine zweite, konkretere Resolution, die verlangte, alle politischen Gefangenen freizulassen, die wurde klar abgelehnt. Ein Teilsieg für das Regime in Baku und möglicherweise die Frucht einer äußerst intensiven Lobbykampagne. Fredrik Steiger.
Aserbaidschan ist eines der Problemländer im Europarat. Das Land am Kaspischen Meer wird autokratisch geführt. Von einer echten Demokratie kann keine Rede sein. Die Medien werden zensuriert, Bürgerorganisationen gegängelt, die Justiz agiert willkürlich, die Polizei oft brutal. Eigentlich erfüllt Aserbaidschan die Kriterien für die Mitgliedschaft im Europarat nicht. Zumal das Regime politische Gefangene hält. Zu diesem Schluss kommt der Berichterstatter der Straßburger Organisation, der deutsche Abgeordnete Christoph Sträßer.
Es gibt noch eine Reihe von Menschen, die in aserbaidschanischen Gefängnissen sind, auf die die Definition des politischen Gefangenen nach meiner Einschätzung sehr, sehr klar und sehr, sehr intensiv zutrifft.
Das gelte trotz einer Amnestie, bei der einzelne Häftlinge freikamen. Aserbaidschans Regierung stellt in Abrede, dass es im Land überhaupt politische Gefangene gibt und verweigerte Sträßer ein Einreisevisum. Allein das ist skandalös, denn jedes Europaratsmitglied müsste Berichterstatter und Beobachter aus Straßburg zulassen. Sträßers Recherchen waren deshalb mühsam und langwierig.
Aus dem Zeitablauf können Sie schon sehen, dass die Arbeit und die Erstellung des Berichtes nicht so ganz einfach gewesen sind.
Was Sträßer sage, stimme nicht, behaupteten in der Debatte die Vertreter des Öllandes. Er habe ja gar nicht mit den angeblichen politischen Gefangenen gesprochen. Wie sollte er auch, wenn er sich nicht vor Ort erkundigen durfte? Erfahrene Abgeordnete hingegen, etwa die Luxemburgerin Anne Brasseur, loben Sträßers Bericht.
Ich möchte unsere Rapporteure
pour l'excellent travail qu'ils ont fait.
Sie selber verfasste schon viele Menschenrechtsberichte und sie sprach auch den massiven Druck an, den Aserbaidschan und seine Unterstützer in den letzten Monaten ausübten.
Au cours de la préparation des deux rapports, nous avons été témoins de tensions politiques énormes au sein de.
Tatsächlich lobbyierte das Regime wochenlang heftig dagegen, angeprangert zu werden. Auch Schweizer Europaratsparlamentarier und das Außenministerium in Bern bekamen das zu spüren. In Straßburg hört man, Aserbaidschan habe zudem versucht, mit großzügigen Geschenken die Meinungen zu beeinflussen. Während die Schweizer Parlamentarier in Straßburg mehrheitlich für die Resolution votierten, unterstützten auffallend viele aus anderen Ländern bereits in der Debatte Aserbaidschan. Zu hören war oft:
Si la situation à bien des égards est perfectible, nous serons bien également inspirés de certains éléments qui fonctionnent et qui sont des modèles dans ce pays.
Natürlich sei noch nicht alles perfekt, aber das Land habe enorme Fortschritte gemacht. Am Ende scheiterte die Resolution deutlich mit 125 zu 79 Stimmen. Was das Regime in Baku als Sieg werten und so interpretieren wird, als sehe der Europarat kein Problem mit politischen Gefangenen in Aserbaidschan.
Mit dem Bericht von Fredrik Steiger sind wir am Ende des Echos der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Andrea Abbühl, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.